möchte noch einmal die Übersetzung von diesem Text mit euch lesen. O mein lieber Herr Sri Hari, Sri Rupa Goswami hat mir in der Form des spirituellen Meisters diese Unterweisung in meine Ohren gesprochen. Jetzt geht's los. Versuche meine Worte zu verstehen. O du, der du nach dem Geschenk des heiligen Namens, bitte. Du wirst dann Anziehung zum Singen des heiligen Namens entwickeln. Befolge die Regeln und Regulierungen der Schriften und beschäftige deine Zunge und deinen Geist darin, sorgsam Lord Krishnas heilige Namen zu kultivieren, seine Rupa, Form, seine Guna, die transzendentalen Eigenschaften und seine Sucharita, wundervollen Spiele. Dies sollte getan werden, entsprechend der empfohlenen Anordnung, wo man langsam Fortschritte macht. Halte dich immer im heiligen Land von Raja auf. Werde ein Praktikant von Raganuga Bhakti, der spontanen Liebe von Hingabe. Während du dich in Smana, der Erinnerung, und im Kirtan, der Verherrlichung, beschäftigst, verbringe jeden Augenblick deiner Zeit auf diese Weise. Akzeptiere dies als die Essenz aller Unterweisung. O Rupa Goswami, wann wirst du aus deiner grundlosen Barmherzigkeit heraus diese arme, verdammte Seele ermächtigen, in Braj zu residieren? Du bist ja ein Ragatmika Devoti, ein ewiger, enger Gefährte von Radha und Krishna. Dieser demütige Diener von dir wünscht sich, ein loyaler Anhänger deiner Lotusfüße zu werden. Das war das Lied. Meistens, soweit mir bekannt ist, ist das dann auch das letzte Lied von Bhaktivinoda Thakur zu den Versen des Mächter der Unterweisung verfasst hat. Er hat zu allen Versen ein Lied verfasst. Muss ich mal gerade sehen, dass ich euch nicht aus Versehen etwas Falsches erzähle. Mal sehen, also, ja, dann geht es mit der Unterweisung, dann geht es zu Guru Dev weiter. So, Kinder, jetzt wollen wir Vers 9 lesen. Bitte holt euch ein Buch. Diese Verse werden jetzt leicht sein. Ihr habt den Haupt. Vaikunthasyanitovadamodupuri tatrapi ratsotsavat Vaikuntha janito vara madhupuri tatrapi ratsotsvara Vrindaranya mudala pani ramanat tatrapi gaurvadana Vrindaranya mudala pani ramanat tatrapi gaurvadana Rara kunna mihapa pi gokulapate premamrita plavanat Rara kunna mihapi gokulapate premamrita plavanat Kuyat asya virajato giritate devam viveki naka Kuyat asya virajato giritate
Der heilige Ort,
den man als Mathura kennt, steht spirituell höher als bei Kunta, die transzendentale Welt, weil der Herr dort erschien. Höher als Mathura Puri steht der transzendentale Wald von Vrindavan, weil dort Krishnas Vasa-Lila-Spiele stattfanden. Und höher noch als der Wald von Vrindavan steht der Govardhan-Hügel, denn er wurde durch die göttliche Hand Sri Krishnas emporgehoben und war der Schauplatz seiner vielfältigen Spiele der Liebe. Und über allem steht der vortreffliche Sri Radhakund in erhabener Stellung, denn er ist mit der ambrosischen, nektargleichen Prema des Herrn von Gokula, Sri Krishnas, überflutet. Wo ist also der intelligente Mensch, der nicht gewillt ist, diesem göttlichen Radhakund zu dienen, der am Fuß des Govardhan-Hügels liegt? So, in diesem im letzten Vers wurde gesagt, dass man Bhajan ausüben sollte, wo? In Vrindavan. Nun macht man fragen, ja, Vrindavan ist groß. Wo genau in Vrindavan? Und in diesem Text 9 jetzt wird gesagt, wo man es genau machen soll, indem der höchste heilige Ort in der Welt gepriesen wird. Nun möchte ich euch mal fragen, was macht einen spirituellen Ort besser als den anderen? Könnt ihr euch auch fragen, sind nicht alle gleichbedeutend? Sind sie nicht von absoluter Natur? Ja. Vielleicht dort, wo Radha und Krishna sich am meisten hingezogen fühlen und am liebsten verweilen. Das ist der höchste Ort. Habt ihr noch irgendwelche Kriterien? Was macht einen heiligen Ort besser als einen anderen? Eine gute Frage, nicht? Wollen wir vielleicht ganz kurz durch die heiligen Orte, durch die Reihenfolge durchgehen? Dann können wir die Frage, glaube ich, ein bisschen können wir einfacher über diese Frage reflektieren. Also als erstes fängt es an in Vaikuntha. Das heißt, besser noch als Vaikuntha ist der heilige Ort Mathura. Der Grund, der gegeben wird, ist das, der Herr erschien dort. Höher als Mathura Puri steht der Wald von Vrindavan. Warum? Reichstanz, der Rasa Lila wird das ausgeführt. Höher noch als der Wald von Vrindavan steht der Govardhan-Hügel. Warum? Ja. Krishna hat ihn emporgehoben und noch einen anderen Grund wird sie geben. Ja, die vortrefflichsten Spiele von Radha und Krishna finden dort statt. Wieso? Werden wir gleich noch sehen. Und dann steht noch über dem Govardhan der Radhakund, denn er ist mit der ambrosischen, nektargleichen Prema des Herrn von Gokula, Sri Krishnas, überflutet. Dann wird die Frage erstellt, welcher intelligente Mensch würde also nicht im Radhakund dienen? Paranandi hat im Radhakund gedient. Sehr intelligent. So, jetzt will ich euch nochmal fragen, wieso diese Abstufung, was ist da besser? Ich habe schon gute Antworten gegeben, Jai Gopal. Nimmt an Vertraulichkeit in der Beziehung zwischen Radha und Krishna zu. Ja. Ja. Wolltest du das auch sagen, Günther Kiel? Ja. Devi bringt jetzt noch Sri Chaitanya Mahaprabhu mit in die Betrachtung. Wie gesagt, ja? Also Kunda ist nicht verschieden von Radha selber. Ihr seid schon sehr, sehr richtig dran, aber ich möchte euch noch ein bisschen mehr in ein spirituelles Geheimnis einführen. Die Taittiriya Upanishad beschreibt die absolute Wahrheit mit dem Satz Raso Vai Saha. Die absolute Wahrheit ist Rasa. Rasa ist ein großer Wohlgeschmack, ein ekstatischer Wohlgeschmack, der möglich wird in einer Beziehung zu Krishna. Nun, diese Orte drücken alle eine verschiedene Rasa aus und in Vaikuntha gibt es nur 2,5 Rasa, nämlich den Shanta Rasa, den Dasya Rasa und der halbe Rasa ist der Godava Satya Rasa, das heißt die Freundschaft, die voll mit Achtung und Ehrbietung gemacht wird. In Vaikuntha gibt es nicht Freunde zum Beispiel, die über eine reine Schulter springen und Bocksprung machen. Das gibt es nicht. Stell dir das mal vor. Eine Reihe auf dem großen Thron wird von Riesen, von Vaikuntha-Hymnen verehrt, Purusha Shukta und solchen Klassikern und plötzlich kommt einer und lässt er, du dich, ich komme an und er hat eine riesen Krone auf und das geht nicht. Wir hören, als Gokumar nach Vaikuntha kommt und dort eine Reihe sieht, will er ihm ein Ständchen darbringen und fängt an, auf seiner Flöte zu spielen. Und die sagen alle, nun komm, ein bisschen mehr Stil bitte. Nicht so einfache Hirtenweisen. Hier wollen wir nur die vedischen Hymnen hören. In Mathura nun ist ein Rasa gegenwärtig, den es absolut nicht in Vaikuntha gibt. Nämlich der Vatsalya Rasa. Devaki und Vasudev lieben dort Krishna als ihren Sohn. In der Vaikuntha gibt es niemanden, der sagt, nein, du bist mein Sohn. Sohn, komm, der ist der allmächtige Gott. Lass mich etwas erklären. Krishna erschien seinen Eltern Devaki und Vasudev mit 4 Händen, um sie daran zu erinnern, dass er die gleiche Person sei, die ihn in ihren letzten Geburten als Kashyapa und Adita, als Diti und als Sutapa und Prishni erschienen war. Die hat nämlich Narayan verehrt, Kashyapa und Aditi und später dann noch später Sutapa und Prishni und hat gesagt, wir wollen einen Sohn wie du. Und Krishna, Narayan hat dann gesagt, das geht nicht, ich bin ziemlich einmalig, ich werde selber als euer Sohn erscheinen. Und Krishna erschien deswegen im Gefängnis von Devaki und Vasudev zunächst einmal in einer vierhändigen Reihenform. Dann wurde Krishna jedoch ein kleines Kind. In diesem Augenblick hatte Devaki die Möglichkeit, ihn zu säugen. Das ist ganz wichtig für eine Mutter. Ich finde sie säugen. Aber diese Vatsalya Prema, die Liebe, die älteste Liebe, war ziemlich kurz, wie ihr wisst. Denn was geschah das nächste? Ganz genau, Vasudev hat Krishna genommen und ist nach Vrindavan gegangen und hat Krishna dort gelassen und ist mit Yoga Maya zurückgekehrt. So Devaki war sehr vom Glück begünstigt, dass sie ein einziges Mal, bevor Vasudev wegging, Krishna leugnen konnte. Deswegen gibt es da Vatsalya Prema. Es gibt niemanden, der da rein soll. Es gibt Devotis, die noch andere höhere Ratas sind, als die in Vaikuntha auftreten, die diesen können. Zum Beispiel Kupya und die Ladies von Mathura und Abu Dhabi. Aber wir konzentrieren uns jetzt mal auf den Vatsalya Rat. Vrindavan nun ist noch besser als Mathura, weil da noch höhere Rasas zu finden sind als in Mathura. Nämlich im Kreistanz, im Rasatanz, den man auch nennt als den Maharasa. Das ist der Maharasa. Ja, das ist der Maharasa. Der Madhurya-Rasa. Und noch spezifischer in der Palakia-Stimmung. Wisst ihr, was Palakia ist? Die sind mir jetzt so. Palakia ist die Stimmung zwischen Verheirateten, wie sie in Dwaraka genossen wird von den Mahishis, den Königen, die mit Krishna eine Beziehung haben. Und Palakia ist, wo keine eheliche Beziehung da ist, sondern nur ganz allein die große Liebe gegenwärtig ist. Es gab einmal einen Weisen, der für lange Zeit meditierte in einem Wald. Lieber Gott. Und der sich so sehr wünschte, dass er die Welt vergessen würde und sich nur noch an Gott erinnern würde. Dieser Weise meditierte und meditierte. Es war einmal in der Nacht, er saß neben dem Pfad, als er plötzlich im Unterholz ein Trampeln hörte. Das ist schon so spät. Er schaute plötzlich, sah er eine Frau, die aus dem Dunkel des Waldes kam. Sie rief auf ihn zu und rannte ihn über. Und die Frau rappelte sich wieder auf, als hätte sie gar nichts gemerkt und lief weiter in die Nacht hinein. Sachen gibt es, sagte der Sadhu. Und meditierte weiter. Plötzlich, so zwei, drei Stunden, hörte er wieder trapp, 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 trapp. Und er sah aus der gegenüberliegenden Richtung die gleiche Frau zurückkommen. Sie sah ihm im Mondlicht da sitzen und meditiert und machte ihre Ehrbietung. Bitte nimm meine demütigen Ehrbietung entgegen. Are, sagte der Ausdruck. Was ist jetzt los? Jetzt rennst du über mich und nimmst mich gar nicht wahr. Also unmöglich, mir das auf meine alten Tage noch passieren muss. Und jetzt kommst du und bringst deine Ehrbietung da. Was ist los mit dir? Sie wollte zuerst nicht sprechen. Dann sagte sie, und was sie aussprach, war eine größere Lehre in Meditation, als er jemals gehört hatte. Sagte sie, ich war auf dem Wege zu meinem Liebhaber, wo mich plötzlich getroffen habe. Ich war so in ihn verliebt, so in Gedanken absorbiert, dass ich dich überhaupt nicht wahrgenommen habe. Ich habe nicht gesehen, dass ich über dich gelaufen bin. Aber wer? Gesehen? Du bist gestrauchelt und gefallen. Ich bin auch umgefallen. Nein, ich war so in Gedanken vertieft. Ich liebe ihn ja so sehr. Wenn ich die gleiche Intensität, wie diese Frau für ihren Liebhaber empfindet, auf Krishna übertragen könnte, dann wäre ich schon lange selbst erledigt. Dann würde ich die Welt nicht mehr wahrnehmen. Verstehst du das, Eli? Er dachte sich, sie ist in der Konzentration weiter als ich. Ich bin nicht so konzentriert. Liebe Devotees, hier merkt ihr die Kraft von intensiver, ehrlicher Liebe im Parakiyabharata. Nämlich eine sehr, sehr hohe Ausrichtung. Wenn das auf Krishna gerichtet werden kann, dann sind wir total ausgerichtet. Dann hören die Ablenkung der Welt um uns herum auf. So müssen wir Krishna lieben, Elisabeth. Dann hört die Welt auf zu sein. Nicht wahr? Hier lernte er mehr über Meditation als in seinen 20 Jahren, wo er immer noch abgeleitet hat. So, die Gaudiya Vaishnava Philosophie macht diese Art der Absorption, die in dieser Welt so schon so stark ist, richtet sie auf Gott. Versteht ihr jetzt unsere Philosophie von Madhurya Rasa und besonders darin, da gibt es ja zwei Abteilungen, sind Svakiya Bhava und Parakiya. Das ist theologisch ein sehr interessantes Konzept. Nityananda Priya. Nityananda Priya hat sich mit Theologie beschäftigt und wird bestimmt an dieser Stelle sehr, sehr aufhorchen, weil wir hier ein sehr ganz intensives theologisches Konzept wiederfinden. In dieser Weise, ich glaube, katholischen Gelehrten auch sehr viel, es würde ihnen wirklich etwas bringen, davon zu hören. So im Vrindavan ist deswegen das Beste, weil da die größte Absorbierung in Krishna stattfindet. Krishna geht, ich möchte euch kurz das Vorspiel vom Rasa Lila erzählen. Krishna geht zum Vanshivata-Baum und ruft von dort alle Gopis. Und dann kommen vier Gruppen von Gopis zu Krishna, vier Arten von Gopis. Vier Pakshas. Eine Paksha heißt so viel wie ein Flügel oder eine Gruppe. Ich möchte euch hierzu gerne einen Text oder den ersten Text von Bhakti Rasamrita Sindhu, unserem haupttheologischen Werk, vorlesen. Akila Rasamrita Murti Prasmira Ruchi Rudatara Kapali Kalita Shyama Lalito Rana Priyan Vidu Jayati. Möge Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, verherrlicht werden. Durch seine attraktiven Merkmale hat er die Gopis namens Taka und Pali fasziniert und die Gedanken von Syama und Lalita absorbiert. Er ist der anziehendste Liebhaber von Srimati Radharani und er erfreut alle Devotis in allen transzendentalen Rasas. Nun, es gibt hier vier Camps. Einmal die Devotis, die zu der Vipaksha-Gruppe gehören. Das ist Chandravali und ihre Gopis, die ihr untergeordnet sind. Die sind, wie man sagt, Krishna gegenüber in einer sehr, sehr unterwürfigen Haltung. Dann gibt es die Tathasta Paksha, die Gopis, die zu dieser Gruppe gehören. Das sind neutral. Sind wie Taraka und so weiter. Dann gibt es die Surit Paksha Gruppe. Das sind Gopis, die von Syama angeführt werden und dieses Krishna gegenüber freundlich eingestellt und auch Radharani gegenüber freundlich eingestellt. Und dann gibt es die Svapaksha-Gruppe, das sind solche Gopis, die mehr zu Radharani neigen als zu Krishna. Chandravali ist, was Radharani betrifft, sehr hat kaum eine Beziehung zu Radharani, sogar ein Widersacher. Taka und die anderen Gopis sind, was Radharani betrifft, neutral. Syama und ihre Gruppen sind zu Vipaksha, was Radharani betrifft, freundlich. Und Lalita ist, was Radharani betrifft, sehr freundlich. Sie ist in Radharanis Kern. Ihr müsst hier ein bisschen genauer zuhören, weil das ein neues Thema für euch ist. Radharani ist für die Devotees im Gaura sehr, sehr wichtig, für die Gaudiya Vaishnavas. Sie verehren Radharani fast noch mehr als Krishna. Weil, warum? Weil sie einem ermöglichen kann, Hingebungsvollen Dienst zu Krishna zu machen. Sie kann uns empfehlen zu Krishna. Ja. Sie ist Krishnas weichherzige, mitleidvolle Natur. Radharani, nur Radharani kann Krishna zufriedenstellen. Ich möchte euch hier einen Beweis ergeben. Als Krishna den Rasa-Tanz im Gang setzte, kamen alle möglichen Arten von Gruppen herbei, alle möglichen Gopis, auch die Gruppe von Chandravali, die eine ganz andere Stimmung hatte. Nur Radharani war das zu öffentlich. Es sind zu viele hier. Man kann sich nicht richtig entfalten in unserer Beziehung. Und so zu Krishna. Und so war Radharani sehr unzufrieden und ging aus dem Gebiet des Rasa-Tanzes fort. So, alle Gopis waren da. Millionen von Gopis. Millionen von Seelen waren da. Krishna schaute jedoch nur, wo ist Radha. Und als Radha nicht da war, verließ er ebenfalls den Rasa-Lila, um Krishna und Radharani zu finden. Irgendwann fand er Srimati Radharani und ging mit Radharani durch den Wald hindurch. Radharani fühlte sich als die glückseligste Frau im ganzen Universum. Und sagte zu Krishna dann, und mit der Rede, jetzt kannst du mich hintragen, wo auch immer du willst. Krishna sagte, gut, komm gut gepackt. Und Radharani drehte sich um auf Krishnas Rücken zu steigen. Aber, als sie schaute, ist das nicht Krishna, war Krishna verschwunden. Hatte sich unsichtbar gemacht, wie das Licht einer Kerze verschwunden wird. Radharani dachte in diesem Augenblick, ich war stolz und deswegen ist Govinda gegangen. Aber Krishna hatte einen ganz anderen Gedanken. Krishna hatte sich gedacht, wenn uns jetzt die Gopis finden, werden sie so neidisch auf Radharani sein, dass ich niemals den Rasa-Tanz tanzen kann mit Radharani in der Mitte. Krishna formiert nämlich im Rasa-Tanz einen großen, großen Kreis. Und wer tanzt in der Mitte? Radha Krishna. Die sind so neidisch hier, dass das nicht geht. Ich muss etwas tun, um Radharanis vortreffliche Natur allen Gopis gegenüber zu beweisen. Werde verschwinden. Und dann werden die Gopis sehen, wenn sie Radharani treffen. Wie sehr Radharani nach mir weint. Wie wichtig ich hier bin. Und anhand, wenn sie die großen Trennungsgefühle von Radharani sehen, dann werden sie wissen, wie es in jeder Hinsicht haben. Als die Gopis dann nach Radha und Krishna suchten, kamen sie erst zu den Fußstapfen und sahen, Krishna ist ja mit einem Mädchen zusammen. Sie sahen die Fußstapfen von Krishna. Woran kann man Krishnas Fußstapfen erkennen? Elisabeth, ja? Was für Zeichen fallen dir ein? Ja. Ja. Super. Du weißt alles. Sehr gut. Was noch? Linien, Elefanten, Kreis. Fällt das dir was anderes ein? Ja? Das weiß ich jetzt nicht, ob das da in der Nacht aufkam. Ja, Nakshatri Prabhu. Geruch. Man kann Krishna am Geruch erkennen. Ja. Wo Krishna längst gegangen ist, da riecht es nach Krishna. So. Sie sahen jetzt noch eine andere Fußstapfen. Und die Gopis, die in Radharanis Camp waren, wussten sofort, das ist Radha. Aber die anderen wussten das. Und sie sahen an den Fußspuren im Wald von Vrindavan, da ist Krishna mit einem Mädchen ins Gegangen. Keiner Gopa ins Gegangen. Und dann sahen sie die Krishnas Füße, wo nur die Fußballen waren, und sahen am Boden ein paar Blumen. Dachten sie, diese Gopis von Glück sind. Hier ist Krishna auf seine Zehenspitzen gegangen. Sie waren also mit wie Sherlock Holmes. Wie heißt der? Sherlock Holmes? Sie haben also diese Tiefarbeit geleistet. Hier ist Krishna auf die Fuß also hochgegangen und hat Blumen von den Bäumen gepflückt und sie diesem Gopi ins Haar geflochten. Sehr vom Glück gewinnt. Und schon fing manche der Gopis, die nicht zu Radharanis Camp gehörten, haben sich schon gefragt, wer ist das bloß? Und schon fing ein kleines Schwur von Neid in ihnen an. Oh, Krishna geht mit ihr aber nicht mehr. Dann sahen sie als nächstes eine Person, die wie ein goldener Blitz aussah, die über den Grund von Vrindavan lag. Und die weinte und weinte. Sie liefen bestürzt dahin und sahen wen? Srimati Radharani. Und die weinte so stark, dass sie in Ohnmacht fiel. Und da ist sofort ihr ganzer Neid verblasst. Sie dachten sich, nein, das ist sie. Aber Krishna hat sie verlassen. Oh, schaut euch ihr Leid an. Wie eine Göttin, die aus dem Himmel abgestürzt ist, ist sie da. So schön. Und ihre Trennung von Krishna ist dermaßen stark. Das haben wir ja nie gesehen. Sie ist die höchste Gruppe. Und einstimmig haben alle Gruppen, ob die nun Vipaksha waren, das heißt gegen Krishna, gegen Radharani, feindlich. Was haben wir noch gelernt? Tathashta, neutral, Sitaraka. Suritpaksha, freundlich. Vishyama und Svapaksha, alle waren der Meinung, sie ist die höchste Gruppe. Sie verdient es, mit Krishna zusammen zu sein. Versteht ihr? Kann man es verstehen? Ja, gut. Und sie dachten sich, ja, sie ist die höchste Gruppe. Einstimmig wurde sie da gewählt, als Vrindavaneshwari, die Königin von Vrindavan. Ein bisschen später ist Krishna dann erschienen und hat den Rasa-Tanz eingeleitet und mit Radharani in der Mitte getanzt und alle tanzen super. Was sagt ihr nun? Was sagt ihr jetzt hier wieder? Nektar, ne? So. Aber in drin. Vrindavan gibt es einen Ort, der noch höher ist als Vrindavan. Also den größeren Gebiet von Vrindavan und Rashi, ein Ort, der noch sehr ist, als der Wald von Vrindavan, wo dieser Maharaja stand, nämlich Govardhana. Der erste Grund, weswegen Govardhana als noch höher eingestuft ist, war Krishna das Lieder machte, ihn hochzugeben. Aber der zweite Grund ist noch bedeutender. Der zweite Grund ist, dass Krishna dort in der Vasanta-Zeit einen einen Rasa-Lila ausführte, der noch vertraulicher ist, weil er nur mit einer ganz, ganz bestimmten Gruppe von Gopis zusammen war. Nicht mit allen. Nur mit der Svapaksha-Gruppe von Radharani war er zusammen. Also, der Frühlings-Rasa-Lila. Da warten die miteinander mit Farben und Sprit, mit farbigem Wasser sich, und das war ein sehr, sehr vertraulicher Lila. Im Govardhan Rasa-Tanz verschwindet Krishna ebenfalls. Verschwindet Radharani ebenfalls. Und Krishna läuft hinter Radharani her und kann sie nicht finden. Radharani hat sich versteckt. Es gibt ein Vers in Govinda Lilamrita, in Jayadev-Buch, Gita Govinda, dem hervorgeht, dass Krishna schließlich, nachdem er alles versucht hat, um Radharani zu finden, zum Ufer der Yamuna geht und dort mit hängendem Kopf und lamentierend da sitzt und ruft Radhe, 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 Radhe und Radharani. Ich kann ja einfach nicht finden. Ich finde, und er ist total dieser Ort wird von den Gopis, wird von den Vaishnavas als der höchste Ort angesehen, weil in Vrindavan fanden die Gopis, nachdem sie Radha gesucht haben, fanden sie Radharani und Krishna. Nun verstanden sie ohne Zweifel, dass Srimati Radharani die speziellste unter ihnen war. Und stimmten zu, ja, sie soll im Zentrum des Rasa-Tanzes sein. Aber in Govardhan zeigt sich, dass eine höhere Stellung von Radharani da ist als über Krishna. Nicht nur wurde ihre höchste Stellung über den Gopis gezeigt, nein, selbst über Krishna. Es wurde gesagt, wie sehr Radharani Krishna kontrolliert. Das heißt, Krishna begann nach Radharani an dem Ufer der Yamuna-Flusses zu suchen. Als er sie schließlich nicht mehr finden konnte, ging er in die Büsche von Vrindavan und begann dort laut zu klagen. Er setzte sich genau hin im Imlitala und rief ganz laut aus, Radhe, Radhe, Radhe. Nach einiger Zeit, wo er so ausrief, wurde plötzlich seine Hautausstrahlung nicht mehr schwarz, sondern golden. Er verfiel ganz in die Stimmung von Radharani. Er hatte sich so identifiziert mit ihr. Er wollte Radharani verstehen. Es gibt heute in Vrindavan immer noch diesen Baum, Imlitala Baum. Weißt du, waren wir da zusammen da oder da war ich mit Shrishtikata diesmal da? Da hat Krishna gesessen, als er Radharani nicht finden konnte, laut geweint. Radhe, Radhe, Radhe. Und dann wurde er von einer goldenen Haut aus, der goldenen Ausstrahlung eingehüllt. Das ist die Form von Lord Chaitanya Mahaprabhu, Nektar. Später kam der gleiche Lord Chaitanya zurück nach 4500 Jahren, setzte sich wieder unter den Baum und rief ganz laut, Krishna, 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 wo bist du, Krishna? Und da war der Kreis geschlossen. Der Lila-Kreis. So muss man das sehen. Yes. Seht mal, wir, Rupa Goswami, gehört zu welcher Gruppe von Gopis? Svapaksha, das heißt, er gehört zu Radharanis Gruppe. Und deswegen ist für ihn Govardhan sehr, warte mal, jetzt gehe ich einen Schritt weiter. Nun also, Govardhan ist wegen dem Rasa, weil da wirklich die vertraulichsten Gopis sind und die, nicht die alle möglichen Gopis, höher. Und Radhakunda ist nun der höchste Ort. Es gibt ein Vers in der Padma Purana, wo es heißt, Yatha Radha Priya Vishnu Tasya Kundam Priyam Tata Sarva Gopishu Saivaika Vishnu Adyanta Valabha. Genauso wie Srimati Radharani Sri Krishna sehr lieb ist, ist auch ihr Badeort Radhakund Krishna sehr lieb. Unter den Gopis ist niemand Krishna so lieb wie Srimati Radharani. Raghunath Das Goswami hat in dieser Stimmung zum Radhakund gebeten. Er hat gesagt, oh Radhakund, du bist Srimati Radhika selber. Du bist sichtbar als Kund. Nur deswegen, weil du deine Barmherzigkeit den Devotees geben willst, die dort dienen. Du kannst so viel Barmherzigkeit geben. Sogar noch mehr als Srimati Radhika selber. Du bist hier immer gegenwärtig als ein Kunde, ein See. Jeder, der dich berührt, denn jeder kann kommen und dich berühren, ein Bad in dir nehmen und zu dir beten. Jeder. Die sichtbare Radharani. Nun, doch, man muss sagen, er zu Radharanis Gruppe kommen kann, Gruppe gehört, also ja, kann zum Radhakund kommen. Niemand sonst, nicht mal Balaram, nicht mal Nanda Maharaj, nicht mal die Freunde. Es ist ein besonderer Ort. Das heißt, nicht mal Narada Muni kann zum Radhakund kommen. Nicht? Das werden wir später noch lesen. Jetzt mögt ihr denken, oh, das heißt, Saranandi ist fortgeschrittener als Nanda Maharaj. Das Saranandi war am Radhakund und fortgeschrittener als Narada Muni. Und gleich Saranandi sehr fortgeschritten ist, glaube ich, da ist es noch vertraulicher als am Govardhan, das ist klar, weil wirklich am Govardhan kommen einige Gruppen von Gopis, aber zum Radhakund kann nur Radharanis Gruppe kommen. Nur die Svapaksha Gopis kommen dorthin. Nur Radharanis eigener Camp. Niemand sonst. Auch Balaram und Nanda Maharaj. Keiner kommt zum Radhakund. Am Radhakund finden nämlich ganz bestimmte Lieder statt. Ganz vertrauliche Lieder, die ich euch nach einer kleinen Pause von 15 Minuten erzählen möchte. Dann sind wir gestärkt und frisch, weil es wird jetzt sehr vertraut und sehr esoterisch und geheimnisvoll. Saranandi hat schon einen Kringel gemalt unter ihren Notizen. Das heißt, es geht gleich weiter. Ne? Ja, gut. Also in 15 Minuten sehen wir uns wieder. Gut, oder? Jetzt wollen wir weitermachen im Text Nummer 9. Ich bin sehr, sehr zufrieden. Wir kommen sehr gut durch das den Lektor der Unterweisung hindurch. Ich habe am Anfang nicht geglaubt, dass wir alle Texte behandeln können, aber Krishna ist sehr barmherzig für uns. So, warum hatten wir gesagt, dass Radhakund der erhabte spirituelle Platz für uns?
Sehr schön. Sadanandi, mach das ein bisschen Musik. Toll, danke. Ein kleines Wunschkonzert. Ja, ja. Nur mit der Spapaksha-Gruppe ist dort das vertraulichste Lila. Ja, mit Radharanis eigenen Sachen. Und Rupa Goswami gehört ja als Rupa Manjari zu dieser Gruppe von Gopis, nicht? In diesem Radharanis. Und natürlich will er uns dorthin führen. Deswegen bringt er uns dahin. Und wir sind einverstanden damit. Wir sind bereit. So, die Mittagsspiele finden statt. Radharani trifft sich dort mit den Gopis und mit Krishna am Mittag, und auch, es finden auch abendliche Spiele dort manchmal statt, aber täglich finden dort die Mittagsspiele statt. Und ich möchte euch gerne von den Mittagsspielen erzählen. Die werden genau eingeteilt in bestimmte Zeitabläufe. Und zwar sind es jeweils immer 22, ich glaube 24, ja 24 Minuten genau. Von 10.48 Uhr bis 11.12 Uhr. Sind das 24 Minuten? Frank, du bist doch gut in solchen Sachen. Ja? 10.48 Uhr bis 11.12 Uhr? 24 Minuten. Gut, das sind sogenannte Praharas, ne? Die diese Zeitabläufe machen. So, von 10.48 Uhr bis 11.12 Uhr, in der Zeit geht Radharani zum Suryakund, das ist 6 Kilometer vom Radharakund entfernt, wo sie die Artikel für die Surya-Puja hinterlässt, der Sonnenpuja, und von da geht sie dann zum Radharakund. Um 11 Uhr, in der Zeit zwischen 11.12 Uhr bis 11.36 Uhr, trifft Krishna am Kund ein. Er hat vorher kurz mit seinen Freunden gespielt und er kommt jetzt an. Und in der Zeit von 11.36 Uhr bis 12 Uhr schaut Krishna heimlich auf Radharanis Schönheit. Er ist am Kunda und sieht Shrimati Radharani dort, die er mittags die er Bad genommen hatte schon, und er sieht und betrachtet Radharani. So, dann geht es weiter. Ich will jetzt nicht immer die Zeiten angeben, oder wollt ihr das genau hören? Idee reicht, ne? Radha sieht dann Krishna und fragt ihre Freundinnen, ob Krishna nun eine Wolke ist oder der Liebesgott in Person. Das ist für sie nicht sofort erkennbar. Bei Krishna sieht aus wie eine Siamwolke, so eine blau gefärbte Siamwolke. Dann kommen Radha und Krishna näher, und statt jetzt sich zunächst einmal zu begrüßen, streitet sich Krishna mit Radharani darüber, wem denn die der Wald von Vrindavan gehört. Du hast Blumen gepflückt, das ist mein Wald. Radharani sagt, wieso? Das ist dein Wald? In dem Purana steht doch ein. Radharani spricht gar nicht mit ihm. Lalita aus ihrer Gruppe sagt, aber wieso? In dem Purana steht doch eindeutig, ist der Wald von Radharani. Wieso? Sagt Krishna. Er heißt Vrindavan. Vrinda ist die Freundin Radharanis. Und wer hat ihr den Wald gemacht? Radharani, natürlich. Ja, sagt Krishna, in anderen Purana heißt es aber, es ist der Syamavan. Der schwarze Wald. Das ist mein Wald, ich heiße Yamasunda. Und Lalita, das kann man so interpretieren wie du, aber da stehst du völlig alleine da mit dieser Interpretation. Und dann gibt es eine andere Interpretation. Und so wird also ein liebevolles Streitgespräch geführt. Und dann wird Lalita besiegt, Krishna, bis Krishna keine Argumente mehr weiß. Und dann gibt es von 10.48 Uhr bis 13 Uhr, von 12.48 Uhr bis 13.12 Uhr, geht Radha und Krishna durch den Wald, um Radha-Kunst-Feld spazieren. Dort sehen sie eine Schaukel und schaukeln auf dieser Schaukel. Radharani steht zwischen das Flöten. Sie bespritzen sich mit farbigem Wasser. Sie wandern durch die Wälder hindurch und so weiter. Später dann gehen Radha und Krishna in einen kleinen Waldhain alleine und halten sich dort alleine auf. Und dann erweitert sich Krishna in so viele Sakis, das heißt Gopis, die da sind, und besucht jede einzelne in ihrem Waldhain. Es gibt also 8 verschiedene Krishnas zu dem Zeitpunkt. Und so gibt es ganz viele Lilas. Und dann gehen sie irgendwann einmal gemeinsam in den Radha-Kund herein, findet Devi, sieht die Gopis an mit einem ganz schön weißen Stoff, und sie bespritzen sich mit Krishna, das ist das Spritzspiel, wo sie Krishna nachspritzen und Krishna die Gopis nachspritzt. Und wenn sie dann rauskommen, gibt es ein kleines Festmahl und sie spielen Würfel, alles im Radha-Kund. Und beim Würfelspiel gewinnt Radharani regelmäßig und die Freundinnen von ihm sagen, beim Wasserspritzen hast du gewonnen, Krishna, wo man brutale Gewalt braucht. Aber wenn man ein bisschen Köpfchen braucht, beim Würfelspiel, dann ist Radharani. Geh du in den Wald, da ist gut für kraftvolle Spiele, aber wenn du mit Köpfchen, aber hier solltest du nicht herkommen, weil hier braucht man ein bisschen Köpfchen zum Würfelspiel. Ne? Und so weiter. Dann trinken sie danach Honigwein, dann geht alles weg, dann dreht sich die Welt um sie herum. Und dann gibt es weitere Wasserspiele und dann hören sie zu, wie die Papageien die Herrlichkeiten von Radha und Krishna beschreiben. Sie tauchen in 2 Papageien drauf, einen männlichen, so beschreibt die Herrlichkeit von Krishna, einen weiblichen Papagei. Die beschreibt die Herrlichkeit von Radharani. Und schließlich dann beenden sie ihr Spiel, indem sie beide, Radha und Krishna, auf einen juwelenbesetzten Thron steigen, wo die Sakis eine Adalsit darbringen und wo Radha und Krishna miteinander scherzen. Dann tun sie sich auch verschiedene Kreuzworträtsel zu fragen. Krishna sagt, total Nektar. Also ich will da jetzt nicht so reingehen, sonst sitzen wir hier nur mit der Radha Krishna Lilas, was natürlich auch schön ist. Das müssen wir mal ein anderes Mal machen. Einfach nur Radha Krishna Lilas erzählen. So. Wenn wir heute zum Radha-Kund kommen, ist es unmöglich für uns, diese göttlichen Spiele mit unseren nackten Augen zu sehen. Wir werden ein Kunda sehen und Schildkröten da drin und die kleinen Mädchen und Jungs, die uns unbedingt gerade Kunstmaler verkaufen wollen und nicht nachgeben, bis sie entweder erfolgreich sind oder wir fast frustriert sind. Es ist etwas sehr Hohes, was man mit spirituellen Augen nur sehen kann. Es gibt 3 vollkommene Orte im Radha-Kund, die sogenannten Yoga-Peace, wo sich das göttliche Paar begegnet und auch trifft. Das erste ist im Vrinda-Kund, das zweite Yoga-Peace ist am Radha-Kund und das dritte Yoga-Peace ist wo? Vamsivad, wo Krishna auf seiner Flöte spielt und dort Radharani ruft und sie sich treffen. Nun, von all diesen Yoga-Peace wird der Yoga-Peace am Radha-Kund als das höchste angesehen. Prabhupada beschreibt in der Erläuterung, wie der Radha-Kund gefunden wurde. Und zwar in Chaitanya Charitamrita heißt es, dass Sri Chaitanya Mahaprabhu bei seinem ersten Besuch des Gebietes von Vrajabhumi die Stelle des Radha-Kundas zunächst nicht finden konnte. Dies bedeutet, dass Sri Chaitanya Mahaprabhu eigentlich nach der genauen Lage des Radha-Kundas suchte. Und schließlich fand er den heiligen Ort. Es gab dort einen kleinen Teich, welchen er badete. Das heißt, dass Leute seiner Suchte gab es zwei kleine Teiche. Der eine hieß Gorikund, der gelbe Teil, und das war Radhakund. Und der zweite Kund hieß wie? Kalikund, der schwarze Kund. Kali heißt auch schwarz. Das ist der heutige, das ist der Syama-Kund. Die Brijbasis sahen, wie Chaitanya Mahaprabhu in die Felder ging, stellt euch das mal vor, und zu diesen beiden Teichen in den Feldern ging. Und sie sahen, wie diese großartige Gestalt, ich meine, Lord Chaitanya war größer als 2,10 Meter, das ist unglaublich hoch. Sie sahen, und er hatte eine goldene Ausstrahlung, und die sahen, wie er da in den Teichen, da irgendwo in den Feldern zugange war. Lord Chaitanya nahm ein Bad, nahm den Schlamm von dem Gorikund auf und machte damit ein Tilak und saß in großer Ekstase dort. Noch heute sind bei den beiden Teichen, noch heute sehen wir diese Stelle, wo Lord Chaitanya saß am Syamakund. Und nun wird beschrieben im Bhakti Ratnaka, wie diese Leute reagierten. Die Leute fragen sich, wer ist dieser Sannyasi und was macht er da? Das waren so Teiche, so wie zwei große Pfützen, könnt ihr euch die darstellen. Die waren nicht sichtbar für die Leute. Die erste Person sagte, ich kann nicht beschreiben, was geschah in meinem Körper, als ich ihn sah. Ich schaue ihn mir an und ich bebe. Ein unglaublicher Einfluss kommt in meinen Körper hinein. Eine andere Person sagte, ich kann nicht beschreiben, was in meinen Gedanken passiert. Ich sehe diese Person und ich werde völlig durcheinander. Genau, so. Ich werde völlig durcheinander. Ja, dann hast du gut am richtigen Ort gemacht. Und eine dritte Person sagte, wer sagt, dass überhaupt, dass das ein Sannyasi ist? Könnt ihr nicht sehen, es ist Krishna, der wiedergekommen ist nach Vrindavan in einer menschlichen Form. Seht doch den Beweis. All die Vögel kommen herbeigeflattert, die Pauen tanzen voller Freude und die Bäume in seiner Nähe sind voll mit Blüten. Sie sind erblüht, wie ein junges Mädchen, was voller Freude ist. Die Hirsche sehen ihn, und die Kühe kommen herbeigeeilt, als würden sie einen alten Freund begrüßen. Meine lieben Brüder, sagte diese Person, lasst uns die Tiere verherrlichen. Lord Chaitanya ist gekommen, hier nach Vrindavan, um zu zeigen, was diese beiden Teiche in Wirklichkeit sind. Es sind die der heiligsten Orte im Universum, nämlich Radhakund und Syamakund. Wie wir sehen daraus, Krishna selber muss Radhakund und Syamakund identifizieren und finden. Sie sind so heilig. Die Goswamis haben alle anderen heiligen Orte in Vrindavan aufgedeckt. Aber Radhakund und Syamakund hat nur Krishna selber gefunden, hat Chaitanya Mahaprabhu. Wollt ihr wissen, wie der ursprüngliche Radhakund und Syamakund in das zustande kam? Gut, dann erzähle ich euch das. Ich möchte zuerst erzählen, wie der Radhakund in dieser Welt zustande kam, den wir heute sehen können. Raghunathdas Goswami hielt sich an den Ufern des Radhakunds auf und es war, wie gesagt, ein kleiner, schlammiger Tümpel. Und er dachte bei sich, es wäre so schön, wenn daraus eine richtige Badeanlage geschehen könnte, dass die Leute da runtergehen können und Wasser trinken können und ein Bad nehmen können. Aber er hatte kein Pfennig Geld. So, zu dieser Zeit kam ein reicher Kaufmann nach Badrinath, der in der Gewohnheit war, jedes Jahr eine große Opfergabe im Badrinath zu geben. Und Badrinath sagte zu ihm, mein lieber Kaufmann, ich nehme dein Geld nicht hier in Empfang. Ich möchte, dass du das Geld, was du mir spenden möchtest, in Vrindavan für Raghunathas Goswami geben. Er hat ein großes Bauvorhaben. Und wenn er sich weigert, das Geld entgegenzunehmen, sag ihm einfach, es ist mein Wunsch. Und erinnere ihn an seinen eigenen Wunsch, einen Ort, einen heiligen Ort dort zu bauen. Kaufmann sagt, ja gut, mein Herr, ich war in völliger Ekstase, dass er so einen Auftrag hatte und ging jetzt nach Vrindavan, fand das nach einiger Mühe an einem Tümpelchen. Raghunatha sagt, das was war nicht. Wir wollen hier einen großen See bauen. Nein, das kostet sehr viel Geld. Du rührst kein Taler an, sagte Raghunatha Goswami. Ich bin ein Goswami. Oh, sagte der Kaufmann, schon okay. Lord Bhaktivinoda hat mir gesagt, ich soll das Geld hier bei dir abladen. Und außerdem soll ich dich erinnern, dass es ja eigentlich dein Wunsch ist, hier ebenfalls eine große Seenanlage zu machen. Krishna wüsste das. Er war vorher in seinem Leben eines der Söhne des reichsten Mannes von Indien gewesen. Sein Vater, wie hieß er nochmal? Niranjavadan Mali, ne? Hat hier im 6. Goswami Seminar. Sein Vater, Yamuna Sukhat, ne? Ja. Govardhan Majumdar, yes. Sein Vater Govardhan Majumdar, er hat mehrere Dörfer und auch Städte versorgt. Er hat sogar die ganzen Brahmanas von Navadvip, die waren abhängig von seinen Spenden. Er war so wohltätig und so reich. Nur, er hatte aber nie wieder Geld angerührt, nachdem er ein Goswami geworden war. Jetzt aber, wo er diesen Wunsch hatte, für Krishna etwas zu bauen, begab sich tatsächlich, dass er das Geld annahm und einen tollen Radhakund für Syamakund baute. Beim Radhakund und beim Syamakund machte er auch Rampen, dass Büffel ebenfalls ein Bad nehmen können. Wasserbüffel und Tiere und so weiter. Er hat an alle gedacht. Wenn wir zum Radhakund kommen, da sind so zwei so Rampen. Nicht eine, wenn man am Anfang des Tunnels geht, kann ein Büffel reingehen. Und auch um ein heiliges Bad zu nehmen, die Sinne gehören auch mit dazu, und Kühe und alles. Und auf der anderen Seite gegenüber gibt es das auch. Und beim Syamakund gibt es auch zwei solcher Rampen. Haben sie richtig gemacht, die Britsch-Brasis. Nektar, ne? Jeder soll diese Mercy von Radharani kriegen, auch ein Büffel und eine Kuh. So, das war wie Radhakund erschienen, wie es gebaut ist. Die ursprüngliche Story wird von Vishwanath Chakravarti Thakur erzählt in Versen. Es heißt, dass Kamsa einst Arishtasura, den großen Bullendämon, nach Vrindavan hereinschickte. Arishtasura war so stark und groß, dass der Höcker auf seinem Rücken die Wolken berührte. Als er in Vrindavan hereinkam, erbebte das Dorf, sodass die Frauen, die schwanger waren, Fehlgeburten erlitten. Krishna stellte sich sofort den Bullen in den Weg und sagte, wie kannst du es wagen, meine Devotis zu stören? Arishtasura blökte einfach nur oder brüllte wie ein Löwe und sprang auf Krishna zu und wollte ihn mit den Hörnern stoßen. Aber Krishna nahm ihn einfach und warf ihn auf den Boden wie ein Feudel. Dann brach er ein Horn raus und schlug den Arishtasura-Dämon mit dem Horn zu Tode. Shri Krishna Bhagavan ki jai. Super. Und danach wollte er zu den Gopis gehen, als wäre nichts geschehen. Als die Gopis ihn kommen sahen, riefen sie ihm von weit entgegen, mit hellen Tönen. Halt! Halt! Stehen geblieben. Was ist denn? Bleib von uns weg. Du hast einen Bullen getötet. Wir wollen nichts mit dir zu tun haben. Das war eine sehr adamische Tätigkeit, eine undamehafte Tätigkeit. Du musst jetzt erst einmal, bevor du mit uns wieder Gemeinschaft pflegen darfst, ein Bad in allen heiligen Flüssen und Seen des der Welt machen. Oh, sagte Krishna, warum soll ich den Vrindavan verlassen? Das brauche ich nicht. Und er rief alle heiligen Flüsse und Wasser der Welt in einen See herein. Die kam und die schütteten sich alle in den Shyamakund hinein. Die Gopis fragten sich, das ist nass für Wasser, das kommt von überall hergeschüttet. Und Krishna sagte, sagt es ihnen. Und so saßen die Wasser, bevor sie sich reinschütten, ich bin der Salzwasser-Ozean. Klatsch! Und ging herein. Ich bin der Ozean von Milch, sagte ein anderer. Klatsch! Und ging herein. Ich bin der Sindhu-Fluss, der Pushkar-Theater und Ayodhya-Theater. So kamen all die Theaters rein und Krishna sprang in den Yamakund, badete und kam heraus und sagte, ich bin gereinigt. Ich habe in allen heiligen Flüssen der Welt gewartet. Jetzt können wir wieder zusammenkommen. Aber er schaute dann zu den Gopis. Aber ihr seid nicht so rein. Hier, ich habe in allen heiligen Flüssen jetzt gewartet, aber ihr habt in keinem einzigen gewartet. Was denn mit euch? Aber das ließen sich die Gopis nicht bieten. Das heißt, dass sie in 48 Minuten das Land sauber gemacht hatten von allem Gebüsch und so weiter und anfingen, in die weiche Erde ein See auszugraben. Und danach schickte Radharani eine Kette von ihren Gopis zum Manasi Ganga, sodass sie dort mit goldenen Eimern das Wasser der Manasi Ganga in ihren See hineinschütten würden. Aber die Wasser waren damit nicht zufrieden. Die allerheiligen Wasser kamen dann aus dem Shyamakund hervor, in einer persönlichen Form, die in eine einzige Persönlichkeit einging. Hier wird es also sehr transzendental krank, das kann man nicht mehr mit dem Maschinenbau und Verständnis nachvollziehen. Sie wurden alle zu einer Persönlichkeit und baten Radharani mit Tränen in den Augen. Sie sagten, Radharani, niemand kann dich verstehen. Krishna, wisch den Schweiß von deinem Gesicht und dient deinen Füßen. Du bist doch wunderbar. Radharani freute sich über die Gebete und sagte, was willst du? Die große Persönlichkeit sagte, ich bin der Stellvertreter von allen heiligen Wassern dieser Welt. Wir wollen dir dienen. Radharani schaute danach die Gopi-Freundinnen, lächelte sie an und sie lächelte zurück. Lächelte Radharani, die große Persönlichkeit, die alle heiligen Flüsse repräsentierte, an. Und in dem Augenblick geschah ein Wunder. Der Damm, der zwischen Shyamakund war und dem Radhakund, in dem noch kein Wasser drin ist, nur diese Vertiefung in der Erde, brach, weil das Wasser vom Shyamakund in den Radhakund rüberging. Wenn wir heute zum Shyamakund und Radhakund gehen, sehen wir in der Mitte so einen durchlässigen Kanal. Ne? Das ist so unter den Stufen, so durchlässig, wo das Wasser hin und her gehen kann. Krishna. Und so wurde der Radhakund mit dem Wasser, dem Krishna gebadet hatte, Entschuldigung, das war ja sehr unkontrolliert, aufgefüllt. Krishna sagte dann, ich werde immer zu deinem Kunde kommen, Radharani, und dort meine Spiele ausführen. Und Radharani sagte, ja, und ich werde in deinem Kund baden. Das macht Radharani noch heute. Jeden Tag zur Mittagszeit geht Radharani zum Yamakund und nimmt dort ein Bad. Es gibt eine bestimmte war der Gast, wo ich gerade war, jeden Tag heute noch hinkommt zu ihr Wagen. Krishna sagte daraufhin, jeder, der an den Ufern von Radhakund aufhält, wird seine gesamte Barmherzigkeit bekommen, Radharani. Danach dann kamen sie zusammen in der Nacht und es gab noch einen Rasatanz, wo himmlische Freuden genossen werden. Das heißt, dass Krishna wie eine schwarze Wolke war und Radharani wie ein goldener Blitz. Und zusammen überströmten sie die Welt mit ihren wundervollen Spielen. Hare Krishna. So all die großen Devotees wissen, dass hier an diesem Teich die größten Lilas stattfinden und dass hier der Ort ist, wo man alles erreichen kann in seinem Leben. Denn hier ist der Ort von Srimati Radharani, die Krishna am meisten zufriedenstellen kann. Und so heißt es denn, wo ist also der intelligente Mensch, der nicht gewillt ist, diesem göttlichen Radhakund zu dienen, der am Fuß des Govardhan-Hügels liegt. Und Prabhupada sagt hier sehr genau, Srila Rupa Goswami hat auf den Radhakund großen Nachdruck gelegt, weil es Sri Chaitanya Mahaprabhus Wunsch war, diesen Ort zu finden. Die Bedeutsamkeit des Radhakunda, ja, das wollte ich euch vorlesen, jedoch kann nicht von anderen Vaishnava Sampradayas erkannt werden. Noch können Menschen, die nicht am hingebungsvollen Dienst Sri Chaitanya Mahaprabhus interessiert sind, die spirituelle Bedeutsamkeit und göttliche Natur des Radhakunda begreifen. Radhakund wird daher hauptsächlich von den Gaudiya Vaishnavas, den Nachfolgern Sri Chaitanya Mahaprabhus, verehrt. Versteht ihr, weil es da wirklich sehr, sehr intensiv ist. Was ist unser Konzept von Radhakunda, von Radha, müssen wir uns fragen. Einmal, als Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur mit einigen Devotis am Ufer des Radhakundas war, sahen sie eine Königsfamilie von Jaipur, die gekommen war, um ein Dandavat Parikrama um Radhakund zu machen. Wisst ihr, was ein Dandavat Parikrama ist? Viele Devotees auch von uns schon gemacht, diesen Dandavat Parikrama. Nun, Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur schaute sich diese Königsfamilie an und fragte dann, was ist der Unterschied zwischen ihrem Verständnis von Radharani und unserem Verständnis von Radharani? Und nach einiger Zeit beantwortete er die Frage dann, sie kommen hierher, um Radharani zu respektieren, weil Radharani Krishna sehr lieb ist. Aber wir sind anders. Wir kommen hierher, weil wir Radharani in erster Linie als unseren Ishta Devata verehren. Und weil Krishna Radharani lieb ist, bringen wir unseren Respekt Krishna dar. Die Hauptsache bei uns ist Radharani, die Hauptsache bei den anderen ist Krishna. Intelligente Devotees gehen dann zum Radhakund und dienen dem Radhakund. Das sind ein paar Beispiele für intelligente Devotees, die am Radhakund leben. Ja. Raghunatha Das Goswami. Die sechs. Pandava, Krishna das Kaviraj Goswami, sagt Anandini. Wisst ihr, dass die Pandavas da sind? Die kamen dort an diesem heiligen Ort in der Form von Bäumen. Als Raghunath das Goswami den Syamakund aufheben wollte, dann kam plötzlich im Traum, träumte er von einem Baum und der Baum sagte zu ihm, ich bin Yudhishthira. Dann träumte er von einem anderen Baum, ich bin Arjuna, ich bin Bhima, Ich bin Sahadev und Nakula. Und sie zeigten sich so. Wir halten uns hier auf und machen Bhajan hier, weil hier der beste Ort ist. Unglaublich, ne? Die in den heiligen Orten können wir manchmal sehen. Die Bäume müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Wenn ihr Liebe zu Krishna erlangen wollt, könnt ihr euch vor den Bäumen.